hört die Straße auf, siehst du einen neuen Weg. Doch ich glaub daran, auch wenn ich es nicht...
Herr Jesus, wir danken dir, dass du ein heiliger Gott bist, den wir mit nichts vergleichen können. Und eigentlich könnten wir nicht so vor dir stehen, wenn ich an die ganzen Gesetze im Alten Testament denke, wie schwierig es war, in deine Gegenwart zu kommen, in dem Tempel damals. Es ist ein so großes Vorrecht, uns einfach hier heute Morgen hinzustellen, in diesem Gottesdienst, so wie wir sind, und dich anzubeten, deine Heiligkeit zu preisen. Danke, Jesus, dafür. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du hier bist. Und wir möchten dich bitten, dass du zu uns redest, dass du uns inspirierst, dass du uns ermutigst, dass du uns ausrüstest, dass du uns den Weg zeigst, dass du uns vorangehst, dass du mit uns gehst in unserem Leben. Und das wollen wir heute hier an diesem Vormittag lernen. Wir wollen wachsen. Wir wollen dich besser kennenlernen. Amen.
Amen.
Amen. Dürft ihr euch gerne setzen. So. Ich hoffe, es geht euch gut. Habt ihr gute Ferien gehabt? Grüß dich. Guten Morgen. Ja, das hast du falsch gedacht, siehst du? Ich weiß. Aber wir sind gerade mit der Musik fertig, insofern. Genau. Also heute habe ich ein Thema überlegt. Ich dachte so, erster Gottesdienst nach den Ferien, das muss irgendwas Ermutigendes sein, das muss was nach vorne geht sein. Und ich wollte erst darüber sprechen, so über seid froh in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist so ein toller Vers, steht in Philipper 4, Vers 4. Und als guter Pastor liest man natürlich den Kontext und dann bin ich beim Kontext hängen geblieben, nämlich bei Philipper 3. Und darüber werde ich heute reden. Mein Thema heute ist ans Ziel kommen. Aber wie? Und wohin genau? Wo wollen wir eigentlich hin? Das ist die große Frage. Ne? Manchmal ist das, sagen wir irgendwelche Dinge, aber wir glauben sie nicht wirklich. Oder unser Leben spricht das nicht aus. Es gibt so einen Spruch, der heißt, wenn jemand nur ohne Ziel unterwegs ist, der geht einfach nur spazieren. Ja, wer ohne Ziel läuft, geht spazieren. Und ich fand immer, ja, gegen Spazieren ist ja eigentlich nichts einzuwenden, oder? Spazieren ist doch schön. Es macht doch Spaß, einfach mal zu gehen, ohne ein Ziel zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber ich mache das oft. Ich setze mich aufs Fahrrad und dann fahre ich einfach los. Oder fahre ich irgendwo hin, ich überlege mir dann gar nichts, was ich will. Ich fahre einfach mal los und denke, ach, hier sieht es nett aus. Fährst mal die Straße lang. Ach, guck mal, hier geht ein Feldweg rein, kann man gut mit dem Fahrrad fahren, da fahre ich auch mal rein. Und ich bin jedes Mal erstaunt, wo ich dann lande. Ach, hier bin ich jetzt. Ach, so war die Verbindung. Okay, sonst bist du immer nur mit dem Auto hierher gefahren. So geht das also mit dem Fahrrad. Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich finde das eigentlich ganz schön, mal ohne Ziel unterwegs zu sein. Nicht irgendwann irgendwo sein zu müssen, keinen Druck zu haben, keinen Zeitstress zu haben. Also es ist eigentlich nichts gegen Spazieren gehen oder gegen Spazieren fahren einzuwenden. Aber irgendwann habe ich auch davon mal genug. Und irgendwann habe ich ein Ziel, dann will ich nämlich wieder nach Hause. Ja, und dann will ich da auch hin. Und das ist keine Option, dieses Ziel zu verfehlen. Weil ich habe keine Lust, die Nacht irgendwie auf dem Feld zu verbringen. Ich bin zwar Pfadfinder, ich bin Royal Ranger, aber das muss nicht sein. Ja, irgendwann habe ich das Ziel wieder, ich will nach Hause. Und dann habe ich ein Ziel vor Augen. Und letztendlich brauchen wir das. Das ist wichtig, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Weil sonst landen wir immer irgendwo. Das kann mal ganz nett sein, da zu landen. Aber es kann auch nicht so nett sein. Und eigentlich haben wir alle so unsere Ziele. Alle Menschen, das behaupte ich jetzt einfach mal, haben Ziele in ihrem Leben. Bewusst oder unbewusst und jagen ihnen nach. Und als Christen haben wir ja auch ein Ziel, wo wir hinkommen wollen, oder? Und die Frage ist jetzt, welches Ziel genau soll das sein? Und wie kommt man dahin? Ich möchte euch das vorlesen aus Philipper 3. Ich gehe ein bisschen zur Seite, dann könnt ihr mitlesen, wenn ihr möchtet. Ab Vers 10 lese ich euch vor. Da schreibt Paulus, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Das ist doch beruhigend. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Wenn man die Bibel immer nur einseitig liest oder einen Teil davon nimmt, dann sagt man immer, boah, cool, an der Kraft der Auferstehung will ich teilnehmen. Ja, ich will so dieser, das will ich erleben. Ich will diese Kraft, die darin liegt, in meinem Leben auch jeden Tag am besten erleben. Aber lesen wir den ganzen Text, stellen wir fest, und auch an seinen Leiden teilhaben. Wer will denn bitte schön das? Und warum muss immer so ein schöner Text, so voll die Kraft Gottes, immer auch wieder mit was Negativem verbunden sein, immer wieder mit Leiden verbunden sein? Wer sagt dazu denn so aus ganzem Herzen ja? Paulus sagt, ich will Jesus kennenlernen, ich will an seiner Kraft teilhaben, die Kraft der Auferstehung, und ich will auch an seinem Leiden teilhaben. Ich will das. Aber das finde ich ein bisschen schwierig. Es geht im Leben ja nicht unbedingt, es geht eigentlich gar nicht um ein schönes und erfolgreiches Leben. Oder doch? Also irgendwie wünschen wir uns das doch, oder? Und tief in unserem Herzen, wir wollen glücklich sein, wir wollen ein schönes Leben haben, wir wollen, dass es uns gut geht und wir tun auch sehr viel dafür. Wir arbeiten da auch hart dran. Aber eigentlich ist das nicht das Ziel. Denn Erfolg ist bei Gott etwas ganz anderes als bei den Menschen. Und unsere Beurteilungsschablonen, was Erfolg ist und was kein Erfolg ist, die passen bei Gott nicht. Das fängt schon bei unserer Gemeinde an. Wir haben jetzt im September wieder unsere Pastorenkonferenz in Willingen. Die ist schon komplett ausverkauft. Ich glaube, das war noch nie so schnell. Weiß nicht, 1500, 1700 Pastoren und Leiter, die da sein werden. Und früher, heute ist das nicht so, aber früher war das oft so, dann hat man sich getroffen, nach langer Zeit wieder gesehen und die Frage, ja, wie geht's dir, wie groß ist deine Gemeinde, wie viele Leute haben sich bekehrt, wie viele Menschen sind dazugekommen oder wie viele Gemeinden habt ihr gegründet? Also es ist immer so dieses Zahlen vorweisen können, dieses Vergleichen und ja, und wir sind erfolgreich oder das und das habe ich jetzt gemacht, das habe ich erkannt oder wir haben neue Ranger-Stämme aufgemacht und wir sind so auf Erfolg geeicht. Aber bei Gott ist Erfolg etwas ganz anderes. Bei Gott ist auf der einen Seite die größte Kraft des Universums, nämlich die Kraft, die den Tod überwindet. Also ich kann mir jetzt nichts Größeres vorstellen als das, was den Tod überwindet. Der Tod ist besiegt, das ist die Kraft Gottes, das ist wirklich der Hammer. Ja, es gibt viel tote Materie und es gibt viel Materie, die rumschwirrt und es gibt Dinge, die sich entwickeln können. Aber wenn etwas tot ist, dass es wieder lebendig werden kann, das ist eine unglaubliche Kraft. Und gleichzeitig gehört Leiden dazu. Und das passt nicht in unser Weltbild. Bei uns schließt das eine das andere aus. Ja, wir denken, nee, das muss, entweder bin ich erfolgreich oder es geht mir schlecht oder ich leide. Und bei Gott, zumindest in dieser Welt, in der wir leben, existiert beides nebeneinander und zwar gleichzeitig. Es gehört beides zusammen. Es wird einmal eine Zeit geben, ja, und wir sprechen auch heute über Ziele, da wird es kein Leid, kein Schmerz und kein Geschrei geben. Das sagt die Bibel auch. Aber hier in dieser Welt ist das auch nicht so. Wir sind eben noch nicht da, wo das zu Ende ist. In dieser Welt liegt beides nebeneinander. Und Paulus hat was verstanden von Jesus. Er will Jesus besser kennenlernen. Wenn er seine Kraft kennenlernen will, diese Wahnsinnspower, die da drin steckt, muss er gleichzeitig auch sein Leiden kennenlernen. Denn im Leid liegt gleichzeitig eine große Kraft. Im größten Leid, das Jesus erlebt hat, nämlich seinen Tod, seine Kreuzigung, war gleichzeitig sein größter Erfolg. Dieser größte Erfolg ist ohne sein großes Leiden überhaupt nicht möglich gewesen. Das gehört zusammen. Und bei Gott oder für jeden Christen, der an Jesus glaubt, ist Leid niemals sinnlos. Und erst recht keine Bestrafung von Gott, so wie wir das manchmal denken, oh, jetzt habe ich was falsch gemacht, Gott bestraft mich jetzt. Nein, wir müssen verstehen, dass im Leiden eine große Kraft liegt, eine Auferstehungskraft. Leiden kann überwunden werden mit Gottes Hilfe. Und durch Leiden kann man Dinge erleben, kann man Gottes Kraft erleben, die man sonst nicht erleben könnte. Es gibt natürlich Leid, das hat man selbst verursacht. Ja, wenn ich mit dem Auto zu schnell fahre und einen Unfall baue, dann muss ich die Konsequenzen halt tragen. Und das kann durchaus Leiden verursachen und Leiden bedeuten. Das meine ich damit nicht. Ja, wenn wir uns dumm verhalten, müssen wir auch die Konsequenzen tragen. Okay. Ja, da kann ich jetzt nicht sagen, das hat Gott irgendwie gemacht und das ist irgendwie, ja, man sagt so ein bisschen, aus Schaden wird man klug. Insofern kann auch dieses Leiden einen Erfolg haben. Aber das meine ich nicht. Es gibt ein Leid auch in unserem Leben, das ist manchmal einfach da. Und wir wissen auch nicht warum. Da kann irgendwas passiert sein, ein geliebter Mensch wurde uns genommen, weit vor der Zeit, vielleicht eine Krankheit, vielleicht Sorge um die Kinder, Sorge um die Eltern, irgendwelche Dinge, die nicht gut laufen, im Berufsleben ist gerade schwierig, Auftragslage schlecht, Geld fehlt, ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie das einen ja, an einem nagen kann, wenn man sich Sorgen macht, ob man noch Rechnungen bezahlen kann oder ob das Geld am Ende des Monats da ist, ob wir da irgendwie über die Runden kommen. Aber wer an Jesus glaubt, für den kann Leid eine Quelle der Kraft sein. Und die Frage ist, bist du bereit, nicht nur die Kraft Jesu zu erleben, sondern auch sein Leiden zu erleben? Bist du auch bereit, schwierige Dinge zu ertragen? Wenn ich an Jesus glaube, dann kann ich ja nicht mal machen, was ich will. Dann kann ich nicht mal einfach so dahin leben, wie ich möchte. Dann soll ich meine Feinde lieben, dann soll ich nett sein, großzügig sein, gastfreundlich sein. Ich soll ehrlich sein, auch bei der Steuererklärung. Ich soll treu sein gegenüber meinem Partner, nicht Lebensabschnittsgefährten. Ich kann nicht machen, was ich will. Und manchmal kann das anstrengend sein. Manchmal kann das schwierig sein. Manchmal wäre es viel einfacher, das zu tun, was alle tun. Sich der großen Masse anzuschließen, so wie die Gesellschaft tickt, so einfach auch zu ticken und so mitzulaufen, mitzuschwimmen. Und das zu tun, was alle zu tun und die Meinung zu übernehmen, die alle haben. Das ist oft viel, viel einfacher. Und wer an Jesus glaubt und sich anders verhält, der wird oft nicht so ganz für voll genommen. Ja, oder wird belächelt. Oder es ist ein bisschen schwieriger. Oder zumindest fühlt man sich manchmal ein bisschen alleingelassen. Und manchmal steigt auch der Leidensdruck, weil man so ein bisschen zum Außenseiter wird. Ich kenne das auch aus der Schulzeit. Und Außenseiter will keiner sein. Es ist extrem schwer, als Außenseiter zu existieren. Manche finden sich dann damit ab und rutschen dann in eine ganz andere Subkultur hinein und machen ganz andere Dinge. Aber eigentlich wollen wir doch so gerne dazugehören. Wir wollen doch gerne auch Teil der großen Gesellschaft sein. Wir wollen Teil sein von der Gruppe, die irgendwie cool sind und ja, die so scheinbar anerkannt sind in der Welt. Aber wenn du die unglaubliche Kraft Gottes in deinem Leben erleben willst, musst du auch sein Leiden erleben. Musst du auch bereit sein, da durchzugehen. Und wir sind dabei noch nicht perfekt, wir sind noch nicht am Ziel, aber wir sind auf dem Weg. Und selbst Paulus sagt das ja, ich bin noch nicht perfekt. Er sagt in Vers 12, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre. Er sagt mal an anderer Stelle, das, was ich eigentlich tun will, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das ist ein Kampf in mir. Das ist jetzt nicht das Thema, aber auch Paulus hatte so seine Probleme. Auch wenn er das so schreiben kann, das ist ja nicht so, dass alles in seinem Leben immer perfekt gelaufen ist. Oder in Vers 13 schreibt er, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Aber er will das Ziel erreichen. Und er beschreibt uns jetzt, was er tut. Paulus gibt uns so einen Einblick in seine Einstellung. Und das ist ja das Entscheidende. Wie ist die Einstellung von Paulus, um an dieses Ziel zu kommen? Und er sagt, letztendlich geht es nicht darum, was er tut, sondern was Jesus getan hat. Wir können das mal lesen am Vers 12. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Also das ist ein interessanter Text, den kann man manchmal überlesen. Ja, es kommt Paulus also nicht darauf an, was er tut, sondern man könnte auch anders formulieren, wer er in Jesus Christus ist. Es geht um seine Identität. Wer bin ich eigentlich? So, wie sieht das denn aus, wenn Jesus von mir Besitz ergriffen hat? Das heißt, ich muss dann besonders viel beten und besonders viel Bibel lesen und alles richtig machen. Nee, das kann es nicht sein. Das mag eine Folge sein davon, dass Jesus von mir Besitz ergriffen hat. Aber es ist nicht dieses Besitzergreifen. Ich habe mir überlegt, was richtig gut passt als Bild, um euch das mal bildlich vor Augen zu führen, das ist dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der verlorene Sohn bei den Schweinen ist und feststellt, ich bin hier falsch. Da wollte ich nie hin. Ich gehe zurück zu meinem Vater nach Hause. Und sein Vater empfängt ihn mit offenen Armen und er umarmt ihn. Das ist für mich das Bild, Jesus hat von mir Besitz ergriffen. Wie der Vater, der seinen Sohn umarmt. Jesus hat mich umarmt, er hat mich ganz angenommen, er ist in meinem Leben. Ich gehöre ihm. Klingt ein bisschen besitzergreifend, ne? Aber genau das ist es auch. Jesus ergreift Besitz von mir, weil ich das will, weil ich es ihm erlaube. Ich bin zurückgekommen, wie der Sohn zurückgekommen ist. Und jetzt umarmt mich der Vater. Ich finde dieses Bild viel, viel einfacher, als wenn man sagt, so Jesus besitzt mich jetzt. Und dann fühlt man sich schlecht, weil das wollen wir nicht. Wir wollen alle die Zügel unserem Leben selbst in der Hand behalten, oder? Wir wollen nicht, dass jemand anders uns besitzt. Wir sind doch keine Sklaven. An anderer Stelle sagt Paulus genau das. Er ist Sklave von Jesus. Das drückt er mal so krass aus. Wir wollen gerne selber bestimmen. Wir lassen uns gerne von Jesus beraten. Oder er kann gerne unser Leben optimieren. Aber dass er unser Leben führt, dass er von uns Besitz ergreift, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber Paulus sagt hier, das ist die Grundlage für alles, was ich tue. Damit ich ans Ziel komme, muss Jesus von mir Besitz ergriffen haben. Alle Welt spricht von Identität. Bin ich ein Mann? Bin ich eine Frau? Bin ich irgendwas ganz anderes? Was bin ich eigentlich? Wer bin ich? Manche Jugendliche, fast alle Jugendliche, glaube ich, stellen sich diese Frage irgendwann in ihrem Leben. Und viele Erwachsene auch. Viele haben dann sehr spät dann neue Erkenntnisse, wer sie sind. Egal, wie männlich oder weiblich du dich fühlst. Ich habe auch gar nicht viel übrig für irgendwelche Rollenklischees, wie man sein muss als Mann oder als Frau. Ich bin das immer ein bisschen sehr einengend. Aber egal, wie du so unterwegs bist, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Das ist meine Identität. Das bestimmt meinen Wert. Das bestimmt alles, was ich bin und was ich tue. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich gehöre Jesus. Und bei Paulus folgt daraus jetzt einiges, weil er Jesus gehört. Ja? Da ergeben sich jetzt Taten oder man könnte auch sagen eine Leistung, das, was Paulus tut. Aber die Grundhaltung ist immer die, ich gehöre Jesus. Christus hat von mir Besitz ergriffen. Ein Mann hat ein neues Auto gekauft. Neuer Mercedes. Sehr teuer. Sehr wertvoll. Und jetzt ist seine Frau mit dem Auto unterwegs. Das ist dem Mann recht schwer gefallen, ihr die Schlüssel zu überlassen. Aber sie fährt. Dieser Wagen, könnte man sagen, ist ein Heiligtum. Da hat er ganz schön viel für bezahlt, lange für gespart und er hat ein paar Extras und super Lackierung. Also das ist schon ein tolles Ding. Beschleunigt, Hammer, super bequem, sportlich gleichzeitig, aber egal. Und jetzt kommt der berühmte Anruf. Ich hatte einen Unfall. Ich bin mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Oh nein, ist das schlimm? Totalschaden? Nein, aber der linke Kotflügel ist Schrott. Ah, okay, das kriegen wir hin. Ich kenne da eine gute Werkstatt. Versicherung wird das wahrscheinlich auch übernehmen. Also sollte eigentlich so in einer Woche repariert sein. Okay, wo steht der Wagen? Irgendwo bei der Polizei steht er, glaube ich. Alles klar, ich kümmere mich darum. Der Mann will schon auflegen und dann sagt seine Frau, ach übrigens, ich liege im Krankenhaus. Ich habe einige Prellungen und ein Schleudertrauma. Der Arzt will mich heute noch hier zur Beobachtung behalten. Damit ist klar, was dem Mann wichtig war. Damit ist klar, was von diesem Mann Besitz ergriffen hat. Nämlich sein Auto. Sein Auto war ihm das Allerwichtigste. Das hat ihn erfüllt. Und das hat alle seine Reaktionen bestimmt. Weil ihm das so wertvoll war, ist er gar nicht auf die Idee gekommen, mal danach zu fragen, wie geht's dir eigentlich? Ist dir was passiert? Er hat nur sein Auto im Kopf gehabt. Und so ist das, wenn etwas von uns Besitz ergreift. Das bestimmt uns. Das bestimmt unser Denken, das bestimmt unser Leben, das bestimmt letztendlich alles, was wir tun. Und auch alle unsere Kräfte und Ressourcen, worein wir sie investieren. Und das kann sein, wenn wir das nicht bewusst steuern oder bewusst zulassen, dass Dinge von uns Besitz ergreifen, die uns jagen. Wir werden zu Getriebenen, weil wir denken, wir müssen dahin, wir müssen dieses oder jenes Ziel erreichen. Ich werde da später nochmal was zu sagen. Es geht nicht zuerst darum, was du für Jesus tust, auch nicht an tollen Taten, sondern es geht darum, dass du Jesus gehörst. Und das ist meine Frage an dich heute, gehörst du Jesus? Und das ist nicht nur eine Sache, dass man einmal in seinem Leben sowas wie ein Übergabegebet gesprochen hat und sagt, ich gehöre jetzt Jesus. Oder ich habe mich taufen lassen, das war ein Herrschaftswechsel, ich folge Jesus, ich gehöre jetzt Jesus. Sondern das ist etwas, was wir eigentlich immer wieder bewusst tun müssen. Immer wieder sagen müssen, ich gehöre Jesus. Jesus hat Besitz von mir ergriffen, er ist mein Herr, ich will an ihn glauben. Ich will immer wieder neu Ja zu Jesus sagen. Und automatisch wird das auch unser Denken, unser Handeln dann verändern und bestimmen. Und wenn wir ans Ziel kommen wollen, ich werde noch später darüber reden, was das eigentlich ist, dann ist das unsere Ausgangsposition. Wer bin ich in Jesus Christus? Ich bin sein geliebtes Kind, ich gehöre ihm. Denn wenn das nicht geklärt ist, dann drehen wir uns meistens nur im Kreis. Und wer im Kreis läuft, kommt nie ans Ziel. Außer das wäre das Ziel, aber das ist es normalerweise nicht. Und oft drehen wir uns nur um uns selber. Und jetzt wird Paulus ein bisschen konkret. Er konzentriert sich also bewusst auf das, was vor ihm liegt und lässt Vergangenheit bewusst los. Er sagt wörtlich, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt, das ist eigentlich ein komischer Satz, inhaltlich. Warum muss Paulus etwas bewusst zurücklassen, was doch schon vorbei ist? Ist er schon zu Ende? Warum muss ich das jetzt noch zurücklassen? Aber es ist so, wir halten oft Dinge fest, die eigentlich schon vorbei sind. Wir halten daran fest, wir klammern uns an Dinge aus der Vergangenheit. Und das mögen manchmal schöne Erinnerungen sein, aber oft auch ganz andere Dinge. Das ist nicht immer hilfreich, die Vergangenheit festzuhalten. Im Oktober, beziehungsweise auch im September, heiratet eine unserer Töchter. Im September standesamtlich, im Oktober kirchlich. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir eine ganze Reihe von alten Videos mal angeschaut. Kennt ihr vielleicht? Das waren Videos, die ich Jahrzehnte nicht gesehen hatte teilweise. Und ich war völlig bestürzt. Als ich mir das angeguckt habe, dachte ich nur, wie kann das sein, dass das 30 Jahre her ist? Das ist ja der Wahnsinn. Wenn man sich das anguckt, man hat das völlig vergessen, wie das damals so war. Und dann siehst du auch die eigenen Klamotten, die du damals so getragen hast und was die Kinder so hatten und so. Und ich hatte einen richtigen Flashback. Ich war richtig zurückversetzt in diese Zeit und mir sind Dinge wieder eingefallen, die ich komplett vergessen hatte. Und das hat mich so ein bisschen wehmütig gemacht eigentlich. Ich dachte so, ach, das gibt's doch gar nicht. Die Zeit ist jetzt, und das ist nicht gerade eben vorbei, so frische Vergangenheit, sondern es ist 30 Jahre zurück. Und ich wollte so ein bisschen wieder zurückgehen. Ich dachte, ach, das war doch schön, als die Kinder noch klein waren und so. Und man würde gerne die Zeit zurückdrehen. Und man ist wehmütig. Und das kann man natürlich sein. Man kann der Zeit hinterher heulen und weinen. Und man fragt sich auch manchmal so, habe ich die Zeit damals überhaupt richtig zu schätzen gewusst? Ja. Damals war ich vielleicht viel zu oft weg, habe mich viel zu wenig um die Kinder gekümmert, habe immer nur irgendwas anderes gemacht, weil ich eben Ziele hatte und so. Und ach nee, und Mensch, wenn ich das heute noch mal machen könnte, ich würde alles anders machen vielleicht. Und man hängt da so drin. Aber es hilft uns nichts, da hängen zu bleiben. Es hilft uns nicht, da weiterzugehen. Es hätte auch keinen Sinn gemacht, diese Vergangenheit irgendwie zu konservieren. Manche Menschen tun das ja auch. Ja, die verändern dann nichts in der Wohnung oder irgendein geliebter Mensch ist gegangen. Und dieses Zimmer darf sich nicht verändern. Da muss alles noch genauso bleiben. Das ist wie ein Museum. Sie hängen an der Vergangenheit fest. Das hilft uns nicht immer. Das hätte auch damals keinen Sinn gemacht, unsere Kinder irgendwie so klein zu halten oder zu konservieren. Das ist ja Quatsch. Ja, das Leben läuft so, dass Kinder wachsen und größer werden. Und meine Aufgabe als Vater ist es, sie zu begleiten, zu fördern, zu unterstützen und ihnen zu helfen dabei. Aber ich kann sie nicht so halten. sondern es geht weiter, es entwickelt sich. Das ist Leben. Und so schön manche Erinnerungen auch sind, wir müssen die Vergangenheit zurücklassen. Sonst kommen wir nicht ans Ziel. Wir können uns natürlich daran erinnern, wie Gott uns zum Beispiel in der Vergangenheit geholfen hat, wie er uns getragen hat. Und das kann uns Mut geben für die Zukunft. Auch im Volk Israel gab es von Gott verordnete Feste, wo sie sich immer wieder an das erinnert haben, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Das sollten sie feiern, sie sollten sich daran erinnern. Auch ein Psalmist sagt das einmal, denke daran, was Gott Gutes in der Vergangenheit getan hat. Aber nicht, weil du darin hängst und sagst, ach, das war damals so schön, sondern es soll dir Mut machen, dass es jetzt noch besser geht, weil ich Jesus kennengelernt habe in der Vergangenheit und ich weiß, er wird auch in der Zukunft bei mir sein. Aber ich kann die Vergangenheit nicht festhalten. Und viele tun das. Viele halten an den Erfahrungen der Vergangenheit fest und werden darüber bitter oder zynisch aufgrund der Dinge, die sie in der Vergangenheit erlebt haben. Oder sie können Menschen nicht vergeben, haben Ungerechtigkeit erlebt und können das nicht loslassen. Sie tragen das mit sich rum und das frisst in ihrem Leben. Die Vergangenheit macht einen kaputt, man kommt nicht mehr weiter. Man bleibt stehen, man geht kaputt dabei. Wenn das der Fall ist, dann behindert mich meine Vergangenheit. Und deswegen müssen wir die Vergangenheit, die ja schon vergangen ist, die ist schon vorbei, aber wir halten sie oft noch fest in unseren Gedanken. Wir müssen das bewusst loslassen. Deswegen sagt Paulus hier, ich muss das, was vergangen ist, bewusst loslassen. Und jetzt strecke ich mich nach dem aus, was vor mir liegt, was Gott für mich hat. Und ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schlüssel dazu ist die Vergebung von Schuld durch Jesus Christus. Das ist eigentlich für viele Dinge, gerade was mit Schuld zu tun hat, eigentlich die einzige Möglichkeit, mit der Vergangenheit abzuschließen. Weil wo sollen wir denn sonst hin? Mit Schuld. Mit Schuld, die an uns getan wurde und auch mit Schuld, die wir selber verursacht haben. Damit kommen ja viele Menschen auch nicht klar. Mit den Fehlern, die sie in der Vergangenheit getan haben. Mit dem, was nicht gut gelaufen ist. Aber es ist auch wichtig, das zu akzeptieren. Auch die eigenen Fehler zu akzeptieren und zu verstehen, das habe ich gemacht, das ist so. Aber ich muss damit irgendwie abschließen. Das kann mich nicht ständig auffressen. Und weil Jesus Schuld vergeben kann, weil Jesus meine Schuld vergeben kann, kann ich auch anderen Menschen vergeben. Und so kann ich mit der Vergangenheit abschließen, so kann ich die Vergangenheit bewusst zurücklassen und nach vorne gehen. Und das ist der Schlüssel, um überhaupt weiterzukommen, um ans Ziel zu kommen. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, denn es fordert sonst so viel Kraft und so viele Ressourcen, dass ich keine Kraft mehr habe für das, was kommt. Ich habe keine Kraft mehr für die Zukunft, für das, was Gott mit mir tun will. Und auch meine Frage an dich heute ist, kannst du deine Vergangenheit zurücklassen? Bist du versöhnt mit deiner Vergangenheit? Wir dürfen uns gerne erinnern. Ja, das ist schön. Aber bleib da drin nicht hängen, sondern schließ das ab. Und vielleicht gibt es auch manche Punkte in der Vergangenheit, ich bin jetzt kein Psychologe oder Psychoanalytiker oder was auch immer, da kann ich nicht so viel zu sagen, aber vielleicht gibt es auch mal Dinge, die man nochmal klären muss, die vielleicht bereinigt werden müssen. Vielleicht kannst du nicht mehr zu einer Person hingehen, um Dinge zu erklären oder klar zu machen, aber vielleicht ist nochmal ein Gebet wichtig, mit jemandem anders zu sagen, lass uns zusammen beten, da ist was in meiner Vergangenheit gewesen, damit komme ich nicht klar, das beschäftigt mich bis heute. Und ich möchte das gerne bewusst hinter mir lassen. Und dann kann man gemeinsam dafür beten und kann sagen, so und jetzt gehe ich nach vorne. Jemand hat mal, ein Pastor, der uns mal beraten hat in der Gemeinde in Krefeld, der hat mal gesagt, wir hatten eine schwierige Situation und wir wussten nicht genau, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Sollen wir jetzt nach vorne gehen oder sollen wir jetzt die Vergangenheit irgendwie bewältigen und aufarbeiten? Und er hat gesagt, grundsätzlich geht nach vorne. Ja, und wenn ihr dann merkt, da gibt es hinten so Gummibänder, die einen zurückziehen wollen, zurückhalten wollen, dann dreht euch um und schneidet die Gummibänder ab. Ja, wenn du also merkst, da behindert mich was, dann muss ich das bearbeiten, dann lasse ich das bewusst zurück und dann gehe ich weiter. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die ihr ganzes Leben damit verbringen, nur die Vergangenheit zu bearbeiten, dass sie vergessen, nach vorne zu gehen. Ja, und das hilft auch nichts. Ja, also lasst uns nach vorne gehen, aber dazu ist es dann nötig, wenn man merkt, da gibt es Sachen, die behindern mich. Oder ich kann doch andere Bilder nehmen, ich trage einen Rucksack mit mir rum, da sind nur Steine aus der Vergangenheit drin. Ja, dann ist es wichtig, diesen Rucksack abzusetzen und weiterzugehen Und dann stellst du irgendwann fest, ach, ich habe noch einen Stein hier in der Hosentasche, okay, dann kommt er auch noch raus. Und ach Mensch, die Schuhe sind viel zu dick, die brauche ich gar nicht, okay, andere Schuhe. Also ihr versteht das Bild. Vergangenheit bewusst zurücklassen und dann dem nachjagen, was kommt. Ja, was kommt denn da jetzt eigentlich? Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Ist das nicht genau das Problem, dass viele Menschen einem Ziel nachjagen, auch Pastoren, wie ich schon sagte, große Gemeinde, neue Leute, neues Gemeindegebäude, coole Musikgruppe da vorne oder was weiß ich, was die alles für Ziele haben und die arbeiten daran und vernachlässigen dabei ihre Familie. Also auch das kenne ich aus der Geschichte, dass Pastoren sich wahnsinnig einsetzen für die Gemeinde und ihre eigene Familie völlig vergessen dabei. Ja, und man denkt so, oh, die haben das Ziel erreicht, die haben ganz tolle Sachen geschafft. Ich habe von einem Pastor gehört, ich persönlich kannte ihn nicht, aber mein Vater kannte ihn persönlich. Der hatte innerhalb kürzester Zeit eine richtig große Gemeinde aufgebaut mit mehreren hundert Menschen und hat sich dann das Leben genommen. Ich kann das nicht beurteilen, was da vorgegangen war. Ich habe nur von Menschen gehört, die ihn kannten, dass er wohl auch unter einem großen Druck stand, unter einem großen Leistungsdruck. Also auch in der Gemeinde ist das tatsächlich möglich. Und diesen Leistungsdruck hat er wohl nicht mehr standgehalten. Also ist das dann überhaupt so sinnvoll, so ein Ziel nachzujagen? Und am Ende ist man enttäuscht. Also ganz vielen Menschen geht das so, die haben irgendwelche Ziele und am Ende des Lebens stellen sie fest, irgendwie ist das alles, nichts. Irgendwie, warum habe ich mich eigentlich so angestrengt? Warum habe ich so viel gearbeitet? Jemand hat mal gesagt, wer sagt schon am Ende seines Lebens, ach, hätte ich mal mehr Zeit im Büro verbracht? Das sagt fast kein Mensch. Die meisten Leute sagen, hätte ich mehr Zeit für meine Familie verbracht oder hätte ich mehr Zeit in der Natur verbracht oder dies oder meine Hobbys gemacht oder wie auch immer. Aber keiner sagt, hätte ich mehr im Büro gearbeitet. Hätte ich noch ein bisschen mehr am Computer gesessen oder irgendwie sowas. Ja? Also warum, wir haben doch alle unsere Ziele. Und wir sind alle auch in unserer Berufswelt irgendwo, ja, ich möchte nicht sagen getrieben, aber auch da gibt es ja Ziele. Es gibt Vorgaben, die erreicht werden müssen. Ich kenne das von meiner Tochter bei IKEA. Ja, da gibt es dann so ein Ziel, so ein Jahresziel und da muss man hin. Der Umsatz muss erreicht werden. Und wenn der erreicht ist, dann wird gefeiert und dann kriegt man eine Provision oder was auch immer. Und wenn er nicht erreicht wurde, dann nächstes Mal müssen wir aber uns mehr anstrengen. Da müssen wir hin. Und so erleben wir das überall. Wir wollen irgendwie aufsteigen im Berufsleben, in der Arbeitswelt. Wir haben so Ziele, wir wollen unser Eigenheim haben. Wir wollen in Urlaub fahren, wir wollen mal eine Kreuzfahrt machen. Gut, mittlerweile vielleicht nicht mehr, weil wir wissen, das ist wahnsinnig umweltschädlich. Aber irgendwie haben wir so unsere Ziele. Und stellen dann am Ende des Lebens fest, wir sind betrogen worden. Das war Pappe, das war gar nichts. Also ist das wirklich so doll, ein Ziel zu haben? Ich wurde oft mit dem Satz konfrontiert, wo siehst du dich in 5 Jahren? Weiß nicht, ob ihr das kennt, ob euch das auch schon mal jemand gefragt hat. Ja, und manchmal dachte ich so, weiß ich auch noch nicht, mal gucken, was so kommt. Ja, wer kein Ziel hat, der geht nur spazieren. Ja, und wo willst du denn, sonst erreichst du nie was, wenn du dir keine Ziele setzt. Und dann überlege ich, Mensch, was habe ich für Ziele? Ja, was habe ich eigentlich für Ziele? Wo wollen wir eigentlich hin? Die meisten Menschen lassen sich täuschen, wenn es um Lebensziele geht. Aber ich glaube, das Problem ist nicht, einem Ziel nachzujagen, sondern die Herausforderung ist, was für ein Ziel? Was ist das Ziel? Und Paulus schreibt, ich will den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Sein Ziel ist die himmlische Welt. Und er sagt, dazu sind wir berufen von Jesus Christus. Paulus hat begriffen, diese Welt ist nicht das eigentliche Ziel. Und wenn ich mir Ziele suche in dieser Welt, dann sind diese Ziele immer begrenzt. Sie sind immer zeitlich. Ja, aber das Ziel ist nicht diese Welt. Denn wir sind ewige Wesen. Wir leben weiter. Wir werden irgendwann sterben, das ist richtig. Aber wir werden weiterleben. Es gibt ein Leben nach dem physischen Tod. Und deswegen muss unser Ziel außerhalb dieser Welt liegen, muss unser Ziel die himmlische Welt sein. Das eigentliche Ziel liegt nicht in dieser Welt, sondern außerhalb dieser Welt. Jemand hat mal darüber nachgedacht oder definiert, was bedeutet es, alt zu sein? Wann bist du alt? Ja, du bist alt, wenn deine Erinnerungen größer sind als deine Visionen. Wenn du also mehr Erinnerungen hast als Visionen, dann bist du alt. Aber in diesem Sinne müssen wir Christen niemals alt werden. Denn das Beste liegt noch vor uns. Die größte Vision, die kommt noch. Wenn unser Leben zu Ende ist, geht es erst richtig los. Das heißt, in diesem Sinne sind wir niemals alt, denn wir haben immer ein großartiges Ziel vor Augen. Alt ist man, wenn die Erinnerungen größer sind als die Visionen. Aber wir haben eine Vision. Und die geht über diese Welt hinaus. Und das hat Paulus verstanden. Alle Ziele, die ich mir setze, die ein Teil dieser Welt sind, sind eben vergänglich. Und ich werde mich am Ende des Lebens betrogen fühlen, dass ich so viel Zeit da rein investiert habe und jetzt alles zu Ende ist. Denn das ist eine Binsenweisheit. Wir können nichts mitnehmen, gar nichts. Wir tun aber immer so, unser ganzes Leben lang tun wir so, als könnten wir das alles mitnehmen. Und wir denken, okay, Geld kann ich nicht mitnehmen, aber Ruhm und Ehre doch. Nein, auch das nicht. Auch das können wir nicht mitnehmen. Das, was hier auf der Welt, habe ich am Anfang gesagt, so als Erfolg zählt, das zählt bei Gott überhaupt nicht. Weil Gott ganz andere Maßstäbe hat. Und manche Menschen werfen jetzt Christen vor und sagen, oh, ihr flüchtet euch aus der Welt. Ihr seid weltfremd. Ihr kommt mit der Realität nicht klar und deswegen glaubt ihr an einen ewigen Himmel irgendwie. Aber ich behaupte, wir fliehen nicht vor der Realität in eine zukünftige Welt, sondern die zukünftige Welt inspiriert uns für das Leben im Hier und Jetzt. Weil ich dieses Ziel habe, außerhalb dieser Welt, gibt mir das Kraft und Inspiration, mein Leben jetzt hier in dieser Welt richtig zu leben, richtig zu gehen, die richtigen Prioritäten zu haben und vorwärts zu kommen. Wir jagen einem Ziel nach, aber wir sind am Ende nicht betrogen. Dieses Ziel motiviert uns. Dieses Ziel hilft uns, unser Leben jetzt zu leben. Also wir haben eine klare Ausgangsposition. Wir gehören Jesus. Das ist ganz wichtig. Ich gehöre Jesus. Jesus hat von mir Besitz ergriffen. Und ich habe ein klares Ziel. Ich will bei Gott sein, in der himmlischen Welt. Da möchte ich hin. Und jetzt lasse ich die Vergangenheit bewusst hinter mir und strecke mich ganz aus nach dem, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich will dieses Ziel erreichen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind noch nicht da. Wir sind auf dem Weg. Und zum Abschluss möchte ich nochmal ganz konkret werden. Was bedeutet das zurzeit für mich persönlich? Ja, dieses große Ziel Himmel, okay. Aber da gibt es ja auch so Zwischenziele. Und für mich bedeutet das zurzeit hier in Viersen Gott, bei Gott mit dabei zu sein, wie er Gemeinde in Viersen baut. Ich möchte mit dabei sein, wie Menschen mit Jesus in Kontakt kommen. Das ist mein Ziel, das ist meine Vision, die ich jetzt habe. Ich möchte Salz und Licht hier sein, in dieser Stadt, in dieser Gemeinde. Und als wir vor einem halben Jahr Räumlichkeiten angeguckt haben in der Nähe von, wie heißt es nochmal? Extrabad, genau. So im Hinterhof, so war so ein Nebenraum. Da war ich doch schon enttäuscht, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Und ich dachte, wäre ein cooler Raum und wäre schön, auch so ein bisschen in der Stadt gelegen. Und dann habe ich gesagt, na gut, Gott wird uns schon zur richtigen Zeit das Richtige geben. Das ist so ein Satz, der klingt manchmal nach einer Ausrede. Ja, das hat da nicht geklappt, du kommst im Leben nicht klar, Gott macht das schon und so. Ich habe das schon geglaubt, aber war auch nicht so einfach. Und wir haben noch viele Räume angeguckt. So, jetzt haben es euch schon erzählt, wir haben jetzt die Räume hier nebenan ab 1. September gebucht. Da habe ich gedacht, wie cool ist das denn? Wir haben jetzt Räume direkt da, wo wir ja auch Gottesdienst haben. Sonst wären die Nebenräume irgendwo in der Stadt gewesen. Hier hatten wir Gottesdienst, da hatten wir Nebenräume. Jetzt ist beides zusammen. Damals war der Raum noch nicht frei. Und ich habe mir auch gedacht, naja, so ein Ladenlokal in Viersen in der Stadt kannst du ja gar nicht leisten. Das können wir nicht finanzieren. Aber jetzt haben wir herausgefunden, oh, das geht. Wunderbar. Wir haben ein Schaufenster da vorne. Ich finde das genial. Wir haben ein Schaufenster mitten in der Stadt, wo wir Werbung machen können für Jesus oder für unsere Gemeinde. Mitten in der Stadt. Da habe ich gedacht, wie cool eigentlich. Das kann sich nur Gott ausdenken, oder? Ich bin damals nicht auf diese Idee gekommen. Ja, ich hatte zwar irgendwie mal so Träume, aber ich dachte, das klappt sowieso nicht und so. Und jetzt macht Gott das einfach so. Und das zeigt mir, dass Gott einen Plan hat. dass Gott auch Visionen hat, auch Ziele hat und er wird sie ausführen. Wir haben vorhin in diesem Lied gesungen, in dem englischen Lied, If you start it, you will complete it. Wenn du anfängst, machst du das auch. Wenn du das zusagst, dann glaube ich das. Damit kann ich rechnen. Und das war für mich so ein Zeichen, wo ich sehe, okay, Viersen, die Gemeinde Viersen, man könnte ja denken, 20, 25 Leute kommen nach 2 Jahren, dann müssen es also mindestens 50 sein. Ja, da ist wieder dieses Erfolgsdenken. Und ich sage, nee. Gott baut seine Gemeinde. Ich bin für diesen zahlenmäßigen Erfolg sowieso nicht verantwortlich. Das macht Gott. Aber ich darf Gott helfen. Ich darf sein Bodenpersonal sozusagen sein, sein Mitarbeiter sein. Aber er macht den Job. Er hat mal gesagt, ich baue meine Gemeinde. Und das hat mir gezeigt, dieses kleine Beispiel, nur Gott macht das. Gott verfolgt seine Ziele und er wird sie durchführen. Und deswegen dachte ich mir, lasst uns dieses Lied, was wir gesungen haben, nochmal singen. Und zwar in diesem Sinn, dass wir uns auf sein Wort verlassen können und dass er das, was er angefangen hat, auch vollenden wird. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott erst was sagt und dann macht er was ganz anderes. Oder dann klappt das nicht und dann kommt so dieses übliche Erfolgsdenken. Und wir glauben, ja, wir müssen irgendwas leisten für Gott. Das müssen wir nicht. Entscheidend ist, wer wir sind in Jesus. Wir müssen nichts tun. Wir können uns ganz auf sein Wort verlassen. Und ich möchte euch ermutigen, das zu tun, dass wir uns auf Gottes Wort verlassen, an ihn glauben. Ja, genau. Amen.